Voilà.
So. Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Kultur- und Technik-Szenen einer Ehe. Einige Szenen haben wir schon durchlaufen, erlitten in dem Semester. Jetzt biegen wir in die zweite Hälfte ein und heute kommen, glaube ich, endlich mal so richtig die Techniker auf ihre Kosten und müssen sich nicht ganz so viel über Kultur anhören, sondern heute ein bisschen mehr über Technik. Wen haben wir zu Gast? Wir haben zu Gast Professor Dr. Klaus Kornwachs. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen? Wenn ich das alles erzähle, ist der Abend halb gelaufen und dann bin ich noch nicht bei den Meriten. Aber in Kürze. Herr Kornwachs hat, wenn man so will, zwei Seelen in seiner Brust. Er ist nämlich einerseits ein Philosoph, hat Philosophie studiert, hat als Technikphilosoph gelehrt, und zwar bis Ende des letzten Wintersemesters auf einem Lehrstuhl für Technikphilosophie an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Ist nun emeritiert und wie ich ihn kenne, ist der Ruhestand ein sehr unruhiger und er läuft auf Hochtouren, schätze ich mal. Er ist aber nicht nur in Anführungszeichen Philosoph, was ja auch schon was wäre, sondern er ist Physiker von Haus aus, hat sein Diplom in Physik erworben und hat, ich glaube, immer an dieser Nahtstelle zwischen den Bereichen sehr, sehr viel gewirbelt. Hat beispielsweise bei der Fraunhofer Gesellschaft gearbeitet, am Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart, dort eine Abteilung geleitet, hat für den VDI sehr, sehr viel gemacht, verschiedene Arbeitsgruppen geleitet, hat so viele Preise eingeheimst, wie wahrscheinlich wir alle hier zusammen nicht schaffen und so weiter und so fort. Und es gibt eine Menge von ihm zu lesen. Sehr viele Bücher, sehr viele Aufsätze. Immer wenn ich die Literaturliste angucke, wird mir Angst und Bang. Was vielleicht dann erschwerend hinzukommt, ist, um sich an dieser Nahtstelle Kultur und Technik zu bewegen, dass der gute Mann, wie ich weiß, eine Menge Talente hat, die zwischen diesen Bereichen wildern. Er ist nicht nur ein guter Techniker am Klavier, sondern auch ein guter Pianist. Und Sie können Fernsehfilme von ihm sehen oder sehen, wie Theaterstücke von ihm inszeniert werden. All sowas tut dieser Mann, der uns heute etwas über falsche Belohnungssysteme in der Technik erzählen wird. Einen Satz sollte ich vielleicht noch nachtragen. Er hat einen Studiengang in Cottbus aufgebaut und komischerweise heißt der Kultur und Technik. Also, Sie sehen vielleicht auch, was mich ein bisschen zum Thema dieser Reihe in diesem Semester inspiriert hat. Kleiner Wink mit dem Zaunfall an alle Lehrenden. Ich glaube, das wäre eigentlich ein Thema, das auch an den Fachhochschulen gut untergebracht wäre, solche Studiengänge hier ergänzend einzurichten. Aber nun, Herrn Kornwachs, das Wort. Viel Vergnügen bei seinem Vortrag.
Dankeschön. Ja, Volker Lief, vielen Dank für die nette Einführung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind sehr risikofreudig, zu diesem Thema einen Philosophen hören zu wollen. Der Abend geht sozusagen auf Ihr Risiko. Es geht um das Verhältnis von Kultur und Technik. Euer Professor hat ja das als Szenen einer Ehe genannt. Das könnte natürlich auch vielleicht nur eine Partnerschaft sein. Oder dass die beiden nur verpartnert sind. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Kombinationen heute, die gesetzlich möglich sind. Weitere Assoziationen können Sie sich selber bilden. Also wenn die beiden da zusammen sind, Kultur und Technik, wenn man es richtig macht, dann bleibt eigentlich kein Auge trocken. Und das möchte ich Ihnen gleich auch mal zum Einstieg zeigen. Es geht um falsche Belohnungssysteme. Es geht darum, dass vielleicht das eine oder andere in die falsche Richtung entwickelt worden ist. Und ausbaden tut es im Allgemeinen, das ist meine erste Bemerkung, im Allgemeinen badet das nicht der Entwickler aus oder der Hersteller, sondern der Kunde. Ich möchte Ihnen einen netten Brief zur Einstimmung für das Thema vorlesen. Es geht um einen Wecker. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, schreibt eine Kundin, die mir namentlich bekannt ist und ungefähr sich im gleichen Alter wie ich befindet. Das müssen Sie als Kontext wissen, damit Sie das einordnen können. Nachdem unser alter Radiowecker seinen Geist aufgegeben hat, haben wir letzte Woche einen Electronic Clock Radio SC9100 DCF RDS Noctus erstanden. Dieses Gerät werde ich heute Nachmittag wieder zurückgeben, nachdem mein Mann ca. 3 Stunden und ich ca. 1 Stunde versucht haben, aus der Bedienungsanleitung schlau zu werden und es für unsere Zwecke zu programmieren. Vorab, es handelt sich bei uns um Hochschulabsolventen. Der PC ist unser Handwerkszeug und zwar auf einem recht anspruchsvollen Level. Es fing damit an, dass ich feststellte, dass das Display abdunkelte, wenn man das Licht ausmacht. Das ist sehr sinnig, weil man auf diese Weise nachts die Nachttischlampe anmachen muss, um zu sehen, wie viel Uhr es ist. Nachdem ich eine 1/2 Stunde vergeblich versucht hatte, die Helligkeit des Displays zu ändern, gab ich auf. Angeblich soll das unter anderem via Snooze geschehen. Ich habe aber noch nicht mal gefunden und kapiert, was sich hinter der Bezeichnung Snooze verbirgt. Mein Mann brachte mit unverhältnismäßiger Mühe fertig, die Sender zu programmieren. Am völlig überzogenen Wecksystem sind wir dann beide gescheitert. Vermutlich gibt es Freaks, die mehrere Weckzeiten programmiert haben wollen und am Dienstag mit Sprache, am Donnerstag mit Musik und am Samstag mit Piepton geweckt werden möchten. Das Ganze vielleicht noch unter Berücksichtigung regionaler Feiertage und der Konfession, was weiß ich. Wir hingegen wollen nicht mehr, nicht weniger als die Weckzeit problemlos Ein- und Ausstellung gegebenenfalls verändern. Ich glaube nicht, dass dies ein überzogener Anspruch ist. Nachdem ich gestern Abend erfolglos die späte Weckzeit 2 für heute Morgen einstecken wollte, versuchte sich auch mein Mann daran. Schließlich gab er auf und versicherte mir, er habe den Wecker ganz abgestellt. Ich war skeptisch. Mit Recht. Heute Morgen wurden wir mit der Weckzeit 1 eine Stunde früher als notwendig, allerdings nicht mit Radiomusik, sondern mit einem Piepen aus dem Schlaf gerissen. Ich habe daraufhin den Stecker gezogen. Ich bin nicht gewillt, Stunden meines Lebens damit zu verbringen, um die Logik Ihres Radioweckers zu begreifen und jedes Mal, wenn ich etwas ändern will, erst zum Benutzerhandbuch greifen zu müssen. Ich bin überzeugt, dass man mit Ihrem technischen Wunderwerk auch ein Spiegelei braten kann. Aber das interessiert mich nicht. Es scheint hier ein Missverständnis vorzulegen. Kundenfreundlichkeit heißt nicht, dass der Kunde freundlich und einfühlsam auf das Produkt eingeht, sondern das Produkt erstens seine Funktion erfüllt, zweitens einfach zu begreifen und drittens leicht zu handhaben ist. Ich möchte mich nicht einem Produkt anpassen müssen, sondern das Produkt soll für mich da sein. Konkret, von einem Radiowecker verlange ich, dass ich nicht länger als 20 Minuten aufbringen muss, um zu kapieren, wie man die Sender und die Weckzeit einstellt, gegebenenfalls verändert und wie man das Ding dann auch auskriegt. Anscheinend ist das entsprechend Ihrer Firmenphilosophie zu viel verlangt. Mit sehr eingeschränkt freundlichen Grüßen. So, das als Einstieg. Ich möchte das Thema heute entwickeln mit diesen falschen Belohnungssystemen und vom Elend des Overengineering als Unterzeile, indem ich mit etwas einsteige, was Sie die meisten von Ihnen aus Erfahrung her kennen, vielleicht nicht explizit so, aber doch immer wieder mit halbironischen Hinweisen, das sogenannte Murphy'sche Gesetz, das ja besagt, mehr oder weniger in vielen Varianten, dass das, was schief gehen kann, in der Regel auch schief geht. Zusatz, und wenn es schief geht, geht es so schief, dass es maximalen Schaden anrichtet. Murphy's Gesetz hat einen tieferen Grund. Und zwar hat es etwas mit unserer Technikkonzeption oder mit unserer Auffassung von Technik zu tun oder als Philosoph würde ich jetzt sagen, mit unserem Technikbegriff. Deshalb müssen wir da einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Nämlich Technik sind nicht nur die Geräte, sondern auch das Drumherum. Das möchte ich Ihnen damit nachher zeigen. Da möchte ich ein paar Beispiele nennen. Außer diesem schönen Radiowecker, den wir gerade kennengelernt haben, gibt es noch andere Flops und Automaten, mit denen man sich ärgern kann. Ich kann mir das natürlich nicht ganz verkneifen, dass ich das Paradebeispiel noch etwas besonders hervorhebe, nämlich den Bahnkartenautomaten, mit dem Sie sicher auch schon innig Zwiesprache gehalten haben und mittlerweile ist dann der Zug weg gewesen. Ich möchte Ihnen ein paar Gründe nennen, warum es Overengineering gibt. Das hat nichts mit der Bösartigkeit oder der Inkompetenz unserer Techniker oder Technikerinnen oder Ingenieurinnen oder Ingenieure zu tun. Das hat zum einen technische Gründe, nämlich in der technischen Entwicklung. Es hat zum anderen aber auch, und das ist der nächste Punkt, auch psychologische und wenn Sie so wollen auch soziale Gründe, nämlich, dass unsere Belohnungssysteme nicht so ganz richtig gestrickt sind, wie sie vielleicht gestrickt sein sollten. Belohnung heißt ja, wer kriegt von wem was, warum, für was, was sind sozusagen die Anreize, warum richtet jemand sein Verhalten und seine Handlung und seine Bemühungen und vielleicht auch seinen Konstruktionsstil und vielleicht auch die Art und Weise, wie er Technik entwickelt, in der und der Richtung aus und warum nicht anders. Das ist eine Frage der Belohnungssysteme und es gibt nicht nur technische Gründe für das Overengineering, sondern eben auch, wenn Sie so wollen, falsche Belohnungssysteme. Ja, und dann vielleicht ein Blick noch als, um wieder zurückzukommen zum Thema der Ringvorlesung, nämlich Technikgestaltung als Kulturleistung. Jetzt muss ich doch nochmal auf die Szenen der Ehe zurückkommen. Vielleicht sind es doch gar nicht so unterschiedliche Partner. Vielleicht haben wir da eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft zwischen Kultur und Technik. Denn Technik ist natürlich eine Kulturleistung. Und Technik ist älter als die Naturwissenschaft. Sie ist fast so alt wie die Kultur. Sie ermöglicht sie und sie ist selbst natürlich auch eine Kulturleistung. Deshalb ist es gar nicht so schlimm, wenn Ingenieure sich mit Kultur beschäftigen. Und noch weniger schlimm ist es natürlich, wenn sich auch Studierende, die Kulturwissenschaften studieren, sich vielleicht auch mal mit der Technik vertraut machen und mit den Grundlagen, mit den technischen Grundlagen unserer Zivilisation. Das ist auch der Grund, weshalb, Herr Friedrich hat es ja eingeführt, weshalb wir in Cottbus einen solchen Studiengang BA und ME für Technik und Kultur installiert haben. Übrigens läuft er ganz gut mit 450 Studierenden. Wir mussten einen Numerus Clausus einführen. Zurück zum Stück Murphys Gesetze. Sie kennen Murphys Gesetze wahrscheinlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Im Allgemeinen hat man so das Gefühl, naja, da ist man halt doch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Und wenn Sie hier mal gucken, dann ist das vielleicht, lag das nicht unbedingt an der Lok. Vielleicht haben die Bremsen versagt, aber vielleicht hat einfach auch frei nach Dschungelbuch, Papa, du hättest halt sagen sollen, irgendjemand im organisatorischen Drumherum vergessen, dem Zugführer zu sagen, dass es sich hier um einen Sackbahnhof handelt. Und dass man dann beim Gare-Lest eben nicht einfach durchrauschen kann. Das Ergebnis kann man hier sehen, eine sehr beliebte französische Postkarte, die man meistens an dem Seine-Ufer für wenig Cent erwerben kann. Murphys Gesetz, was schief geht, geht schief. Und so etwas passiert, shit happens, könnte man auch sagen. Es gibt also unendlich viele Ausprägungen dieses Murphyschen Gesetzes, zum Beispiel im Bereich des Kopierers, das kennen Sie auch, nicht? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kopierer versagt, ist proportional zur Wichtigkeit des zu kopierenden Materials. Nicht? Und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich natürlich quadratisch mit der Dringlichkeit der Abgabe des Materials. Nicht? Also die Dinge gehen schief, wo sie schief gehen können. Oder für die Freunde der Elektronik, jede Erschaltung muss mindestens ein Teil aufweisen, das funktionsunfähig ist, zwei Teile, an die man nicht rankommt und drei Teile, die sich noch in der Entwicklung befinden, sonst ist keine Schaltung, ist eine Schaltung keine richtige Schaltung. Und Technologie, und jetzt wird es etwas ernster, Technologie wird von denen bestimmt, die managen, was sie nicht verstehen. Und wenn Sie mal gucken, wie viel wirklich Fachingenieure im gehobenen und im höchsten Management sind, dann sehen Sie, dass da die Rate vergleichsweise dünn wird. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass Sie einen Betrieb eben nicht nur mit technischer Fachkenntnis leiten können, sondern Sie müssen Organisationspsychologie, Sie müssen Betriebswirtschaft können, Sie müssen alles Mögliche können. Und das alles gehört in gewisser Weise dazu, damit die Technik auch ihr zugedachte funktionelle Rolle entfalten kann. Nehmen Sie ein Beispiel, das Auto. Nehmen Sie so richtig schönen Technologieträger oder so richtig schönes Spielzeug. Stellen Sie sich vor, es gibt keine Straßen, ist niemand da, der sich für den Straßenbau interessiert. Es ist wieder mal eine Ölkrise, Sie kriegen kein Benzin, kein Öl und kein Schmiermittel. Die Reifenersatzteile funktionieren auch nicht so richtig. Die Fahrlehrer streiken, Sie kriegen keine Ausbildung, Sie kommen nicht an den Führerschein ran und so weiter. Lassen Sie dieses Ganze drumherum, was wir beim Auto brauchen, lassen Sie es einfach mal weg. Was bleibt Ihnen vom Auto übrig? Ein schön hergerichteter Haufen Blech, Gummi, Metall, Elektronik, der nicht von A nach B fahren kann, sondern auf der grünen Wiese steht. Und dieses Drumrum, etwas grob gesprochen, das ist das, was wir die organisatorische Hülle eines technischen Geräts nennen. Also Benzin, Schmiermittel, Ersatzteile, Reparatur, Führerschein, Straßenauto, alles, was eben so dazugehört. Wir müssen das nicht im Einzelnen diskutieren. Das ist aber nicht nur für so eine tolle Technik wie ein Auto, sondern natürlich auch für andere Technik, wie zum Beispiel Ihren Computer. Sie können sich ja mal überlegen, was Sie alles brauchen, damit der Computer bei Ihnen zu Hause, Ihr Laptop, funktioniert. Sie brauchen Programme, Sie brauchen Strom. Wenn Sie Stromrechnung nicht bezahlt haben, ist der Akku bald leer. Sie brauchen Programme, Sie brauchen Schulung, Unterweisung und. Das Ganze drum und dran. Sonst kann Ihr Computer nicht die Funktion erfüllen, die Sie ihm zugedacht haben. Beim Kühlschrank können Sie es genauso machen. Wenn Sie Ihre Stromrechnung nicht bezahlt haben, dann bleibt das Bier eben warm. Ja, das heißt, der Kühlschrank funktioniert nicht, wie er funktionieren sollte. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie einen etwas übergeordneten Begriff von Technik haben. Technik ist nicht nur das Gerät, für das das Ingenieur zuständig ist, sondern die technische Funktion kann sich erst entfalten, wenn das ganze Ding im richtigen organisatorischen Drumherum eingebettet ist und dieses organisatorische Drumherum auch funktioniert. Akademisch vornehm kann man das auch Co-Systeme nennen. Wir brauchen also einen erweiterten Technikbegriff, der auf die Diskussion mit dem VDI zurückgeht, übrigens in den 90er Jahren. Also es ist keine Erfindung von irgendwelchen Geisteswissenschaftlern, die ihre Unvermeidbarkeit beweisen müssen, sondern in Diskussion mit dem VDI ist das entstanden. Und dieser erweiterte Technikbegriff geht eben genau davon aus, dass er sagt, wir haben nicht nur die Geräte, die einzelnen Komponenten, die irgendwo miteinander verstrickt sind. Denken Sie an eine Schaltung oder denken Sie an eine Raffinerieanlage oder sonst irgendetwas, also viele Komponenten, die miteinander funktional zusammenhängen. Das wären die Geräte im Sinne der, sozusagen im engeren Sinne der Technik. Sondern, und jetzt gucken Sie mal auf den Sprachgebrauch, wir benutzen nämlich Technik auch in unterschiedlicher Weise. Es gibt einmal einen Technikbegriff, der ist formal, der heißt, ich habe eine Technik drauf, die Technik Chopin zu spielen oder die richtige Rückhand zu haben beim Tennis oder beim Golf oder sonst irgendwo oder die richtige Technik, ein Regal an der Wand zu befestigen. Der Mann hat die Technik und die Frau hat die Technik drauf, gewusst wo. Das ist ein formaler Technikbegriff, der bezieht sich auf Können. Der bezieht sich auf Können, auf Verfahrensweisen, auf gewisse Tricks. Und wenn Sie das griechische Wort Techne angucken, dann stellen Sie auch fest, Techne heißt nicht nur Technik in unserem bekannten Sinne, sondern heißt auch Kriegslist, sozusagen der Trick 17, die List, das Verfahren, aber auch das, was der Handwerker kann, die Technoi. Und die Handwerker heißen ja die Banausoi. Nicht? Da kommt übrigens das Wort Banause her. Soweit kurz der Ausflug. Das ist also der eine Technikbegriff. Der zweite Technikbegriff ist der Materiale. Das ist das, was wir herkömmlich meinen. Das ist das Gerät, die Schaltung, das Auto, der Reifen, was ich alles brauche. Das sind also Artefakte und auch ihre Wirkung. Und dann gibt es noch sozusagen einen immaterialen Technikbegriff, der eigentlich erst sozusagen seine Bedeutung mit der Informatik und mit dem Computer gefunden hat, nämlich Verfahren, Prozeduren, zum Beispiel eben auch Software und dergleichen. Das sind natürlich auch technische Artefakte, das sind auch Artefakte, die hervorgebracht worden sind, aber es sind keine Geräte in diesem engeren Sinne. So, da sehen Sie schon, wenn ich über Technik rede, dann rede ich eigentlich immer dreifach und ich müsste immer differenzieren nach dieser dreifachen Bedeutung. Deshalb geht das in der Diskussion manchmal auch ein bisschen durcheinander. Zurück zu unseren Geräten, verstrickten Geräten im engeren Sinne. Na, das ganze Ding muss natürlich auch irgendwo gemanagt werden. Management passiert in Organisationen, Organisationen sind hierarchisch. Organisationen haben eine Kommunikation und wo menschliche Kommunikation ist, passieren natürlich auch Fehler. Mit zur Technik gehört natürlich nicht nur das Gerät, wenn es fertig ist, sondern natürlich auch Handlungen, der Mensch, die Organisation dazu. Es geht bei der Konstruktion los, bei der Produktion, bei der Distribution, beim Geh und auch natürlich auch zum antizipierenden Missbrauch, bei Modifikation bis hin zur Entsorgung. All das gehört zur Technik dazu. Das Ganze ist ein Riesenhandlungssystem, das tun Menschen. Technik wird von Menschen hergestellt, gemacht, betrieben und entsorgt. Wenn sie das tun, dann wollen sie etwas, das heißt, sie haben Ziele. Und natürlich funktioniert nicht immer alles. Die haben natürlich Wirkung, haben Nebenwirkungen, dann gibt es natürlich auch Störungen, zum Beispiel die hier, dass es nicht rechtzeitig kommt. Und dann die ganzen Co-Systeme, die drumherum funktionieren müssen, sonst funktioniert die ganze Technologie, die ganze Technik nicht. Das ist der etwas erweiterte Technikbegriff, den man etwa seit den 90er Jahren zumindest beim VDI entwickelt hat. Und der VDI ist ja nicht gerade irgendwer. Und der hat dann auch von der Akademie für Technikwissenschaften übernommen worden ist. Und Sie sehen, diese Kursysteme, die sind außerordentlich wichtig und genau da passiert das, was wir sozusagen diese Nahtstelle nennen, nämlich zwischen der eigentlichen Gerätetechnik und der Organisation. Da passieren auch die meisten Katastrophen, wenn man sich das anguckt. Ein kleiner technischer Fehler zieht einen organisatorischen Fehler hinter sich, dieser organisatorische Fehler verstärkt sich. Dann kommt noch ein weiterer kleiner technischer Fehler dazu und dann fliegt Ihnen das Ganze um die Ohren. Es sind meistens die Nahtstellen zwischen der Technik im engeren Sinne und eben diesen Co-Systemen. Das hängt natürlich zum Teil auch damit zusammen, dass das Organisieren einer Stromrechnung wird natürlich von Betriebswirten gemacht, der Bau eines Kühlschranks wird von Ingenieuren gemacht. Die reden manchmal nicht so richtig miteinander, nicht? Deshalb könnte es vielleicht auch schief gehen. Ja, jetzt nehmen wir mal ein paar Beispiele, wo es eigentlich auch schief gehen kann. Sie kennen vielleicht die Diskussion über Tollkollekt in den letzten 5 oder 6 Jahren. Das ist ein typisches System, wo man auf gut badisch sagen kann, da hat einer versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu konstruieren. Das hängt einfach damit zusammen, warum ging das schief? Das sollte natürlich auch noch einige Funktionen sozusagen mittransportieren. Nicht nur die Abrechnung, sondern letzten Endes auch der Verkehrskontrolle dienen. Und natürlich hatten auch die Geheimdienste noch die eine oder andere Interesse dran an diesen Daten. Das ist nicht so richtig transparent diskutiert worden. Dazu kam, dass das entwickelt worden ist von einem riesen Konsortium. Dann ist eine Schweizer Firma, die das angeboten hat, mehr oder weniger ruppig ausgestochen worden bei der ganzen Geschichte. Also da liefen einige politisch und auch, wenn man so möchte, wirtschaftspolitisch unschöne Dinge. Und das hat dafür geführt, dass sozusagen aus einem eigentlich ursprünglich gut gemeinten System immer weitere Schalen angelegt wurden und weiter angelegt wurden und angelegt wurden, bis das ganze Ding irgendwann mal fast in sich zusammenbrach. Naja, dann war eine Rekonfigurierung fällig, die ganze Nation hat gelacht und nach 2 Jahren hat es dann funktioniert. Heute redet kein Mensch mehr darüber. Und es guckt auch keiner so richtig nach, wofür das System eigentlich auch noch benutzt wird. Also Tollkollekt, das ist ein typisches Beispiel für Overengineering in dem Sinne, dass die eigentliche technische Funktion nicht so richtig an den organisatorischen Kontext angepasst ist. Auf den Bankkartenautomat komme ich nachher gleich nochmal genüsslich zu sprechen, den werde ich gesondert behandeln, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Aber nennen Sie als weiteres Beispiel für dieses Overengineering zum Beispiel dieses Armaturdesign bei höheren Autos, so Technologieträger, wie man manchmal auch sagt. Ja, das sieht ja manchmal aus wie nur bei Nacht. Und die meisten von Ihnen sind noch zu jung, um das zu wissen. Man hat mal eine Zeit lang gedacht, oh ja, wenn man jetzt alle Anzeigen im Auto digital macht, zum Beispiel die Kilometeranzeige, die Ölstandsanzeige, macht das alles digital, dann wird das ganz toll und dann kann man das alles auf einen Blick sehen. Da hat man irgendwann mal gemerkt, dass die Fehlfunktionen sich gehäuft haben, und zwar die Fehlfunktionen des Fahrers. Das hing damit zusammen, ein einfaches Beispiel, Sie gucken auf Ihre Uhr und sehen, ich habe noch so und so viel Grad und da muss ich da sein. Sie denken nicht in Minuten, sondern Sie denken in Abständen. Sie sehen den Abständen zwischen Zeiger und der Marke, wenn Sie da sein müssen. Wenn Sie aber lesen, es ist 20.55 Uhr, müssen Sie zuerst rechnen, um 21 Uhr muss ich da sein, also habe ich noch 5 Minuten Zeit. Ja, das Auge ist ein viel besserer Korrelator, das heißt, Sie sehen viel besser, was Sie noch an Zeit haben, in räumlicher Darstellung, als in einer Zifferdarstellung, wo Sie zuerst über einen Algorithmus rechnen müssen. Und genau das ist natürlich passiert auch bei diesen Diagrammdarstellungen und bei diesen digitalisierten Darstellungen bei den Autos. Und deshalb ist man wieder zur analogen Anzeige übergegangen. Zum Teil wird sie digital simuliert. Aber sie sieht aus wie der alte Kilometerzeiger, wie früher. Das ist auch mit einer der Gründe. Also, ein weiteres Beispiel, Menüsteuerung in Handys, in der ganzen Lustelektronik natürlich. Da brauche ich gar nicht drüber diskutieren, das kennen Sie alle selbst. Vielleicht hat jemand von Ihnen sich mal die Mühe gemacht, ein Menü eines normalen Handys, also jetzt nicht eines der ganz Superklasse, sondern ein ganz einfaches, ein Oma-Handy, ein ganz einfaches Menü, mal wirklich bis in die letzten Verzweigungen aufzumalen. Da brauchen Sie eine Tapete, die ist ungefähr so groß. Das heißt also eine Überfülle an Möglichkeiten, die Sie natürlich bei Weitem nicht als normal, ideal, naiver Benutzer nutzen. Selbe ist natürlich das ganze Karneval der Apps, nicht beim iPod. Bei den elektronischen Kameras ganz ähnlich, nicht? Sie wollen eigentlich bloß Schnappschüsse machen, aber Sie müssen sich zunächst mal über 20 hoch 4 Möglichkeiten durcharbeiten, bis Sie da zunächst die richtige Einstellung gefunden haben. Und den Wecker haben wir ja auch schon kennengelernt und dergleichen. Zur Briefwaage werde ich gleich noch kommen. Beim Bahnkartenautomat, was ist da passiert? Natürlich wollte man im Sinne von Ersparnis einem Trend folgen, den man allgemein im Dienstleistungsgewerbe finden kann. Man schiebt die Erbringung der Dienstleistung zum Dienstleistungsnehmer herüber. Macht doch selber. Nicht? Also vom Bankschalter zum Bankautomaten, vom Fahrkartenschalter zum Fahrkartenautomaten. Damit hat man sich eine gewisse Einsparung erhofft. Der Effekt war natürlich ein typischer Rebound-Effekt. Die Leute kamen mit dem Automaten nicht zurecht, man musste also Automaten-Guides nebendran stellen. Also das, was man sich an Fahrkartenschalterpersonal eingespart hat, musste man sich an Automatenüberwachern wieder ranholen. Was ist da passiert? Erstens natürlich, es gab zwei verschiedene Automaten, einen für den Nahverkehr und einen für den Fernverkehr. Das muss man einem zuerst mal sagen, weil es steht so klein drauf, dass man sich ohne weiteres findet, dass es sich um Regionalverkehr handelt, das sehen Sie hier oben. So. Es gab Probleme. Es gab einfach zu viel Wahlmöglichkeiten. Wenn Sie mal gucken, was Sie also nur abgesehen von da nach da wählen können, dann stellen Sie natürlich fest, diese Wahlmöglichkeiten sind aus einem Grunde so überkandidelt oder so zahlreich geworden, weil die Bundesbahn, damals noch Bundesbahn, versucht hat, die Grundidee eines Preissystems der Luftfahrtgesellschaften auf die Schiene abzubilden. So etwas kann nur schief gehen. Nicht? Weil das natürlich andere operative Abläufe sind. Das hing damit zusammen, weil das damalige Personal von einer Luftfahrtgesellschaft dann zur Bahn gewechselt hatte. Und die haben da ihre Ideen da glorreich mit eingebracht. Also kriegte man da zu viele Wahlmöglichkeiten. In gewisser Weise war dieses Preisbildungssystem der Bahn, musste dann auf das Wahlverhalten des Kunden abgebildet werden. Das war natürlich viel zu komplex. Das ging nicht. Ja? Und bis sie sich da durchgewurschtelt haben durch dieses Menü, ist der Zug natürlich weg. Es gibt keine selbsterklärende Oberfläche. Also mal ein bisschen salopp gesagt, ich glaube, ich bin auch nicht so ganz doof, aber ich habe ungefähr 2 Stunden gebraucht, bis mir dann jemand erklärte, ich hätte natürlich auch fragen können, Männer fragen hier nicht, ne? Bis mir jemand erklären könnte, dass wenn ich in Berlin ein Regionalticket haben möchte, weil ich von nach Cottbus fahren wollte und keinen Überlandverkehr, dass ich von vornherein gleich bei der ersten Verzweigung vom Menü eine ganz andere Ecke gehen muss, in eine ganz andere Richtung gehen muss. Ja? Ich habe immer verzweifelt versucht, eine normale Verbindung nach Cottbus zustande zu kriegen. Kriegte ich nicht. Ja, geht nicht. Ja? Sie müssen ganz von vorne am Anfang sagen, ich möchte in Brandenburger Regionalverkehr rein. Ganz am Anfang. Wenn Sie das nicht wissen, sind Sie verloren. Also die Oberfläche ist nicht selbsterklärend. Die Benutzer, die natürlich keine Menüführung gewohnt sind, sind natürlich völlig überfordert. Menüführung ist ja erst eingeführt worden durch das, was ich nachher Informatisierung der Technik nenne. Das heißt, dass ich eben nicht mehr Wahlschalter habe, wo ich sagen kann, ich will A, B, C, sondern ich muss irgendwas anklicken und dann sozusagen runterscrollen und dann sagen, das möchte ich haben. So eine Menüführung muss man zuerst mal gewohnt sein. Das waren viele Leute nicht gewohnt. Und dann kam noch etwas dazu, die Kategorien dieser Menüführung, wenn man sich das anguckt, haben einen gewissen Grundsatz der Darstellung verletzt. Wenn man relativ schnell etwas sehen möchte und verstehen möchte, nämlich die Kategorien müssen gleichartig sein, überschneidungsfrei, treffend und erschöpfend. Nicht? Also nicht Äpfel mit Birnen auf der gleichen Leiste. Das sind übrigens auch übliche Anforderungen an eine Gliederung für eine Seminararbeit oder für eine Doktorarbeit oder eine Habilitationsarbeit oder eine Studienarbeit. So, also das kann man lang rumkritisieren an der Geschichte. Mittlerweile ist natürlich klar, hat mir der Hersteller auch gesagt, sind all diese Dinge behoben. Und Sie können das natürlich selber testen, ob all diese Kritikpunkte jetzt behoben sind oder nicht. Überkandidelt. Natürlich gibt es komplexe Technik, die komplex sein muss. Da sitzen aber dann Leute dran, die ja eben nicht ideal naive Benutzer sind, wie die vom Bahnkartenautomat, sondern Profis. Ja. Also wenn Sie Toningenieur sind, ja, dann kommen Sie natürlich mit so einem komplexen Ding zurecht. Ja, oder Sie sind Mixer bei einer Rockband, nicht? Da haben Sie sich damit beschäftigt, dann brauchen Sie diese Komplexität. oder bei professionellen Fernsehkameras oder modernen Flugleinsystemen oder automatisierten Fertigung. Ja, Starfighter ist damals noch ein ganz besonderes Problem gewesen. Das war ein relativ einfaches Flugzeug, was man mit Elektronik zu und zu und zu und zu gestopft hat. Und irgendwann mal war es eben halt dann so, dass sie ohne diese Servosysteme das Ding gar nicht mehr fliegen konnten. Dann war es einfach zu komplex. Und es war einfach immer eine Frage der Zeit, bis dann auch der 120. Starfighter runterkam. Und Kernkraftwerke sind natürlich auch ein hochkomplexes Ding. Aber das ist natürlich auch nichts für den ideal naiven Benutzer. Sie können nicht einfach sagen, so jetzt schalte ich das Ding einfach mal an. Genauso wenig, wie Sie eben Airbus 320 als Hobbypilot nicht in die Lüfte kriegen. Es sei denn in irgendwelchen mehr oder weniger spannenden Spielfilmen. Ja, aus Fehlern lernt man. Am billigsten aus den Fehlern der anderen. Man kann noch viel über solche Flops jetzt erzählen. Das hat natürlich auch Gründe, weshalb es zum Beispiel den schnellen Brüter nicht gegeben hat. Da hat wirklich technische Probleme gehabt. Der Hochtemperaturreaktor, das war ein total falsches Management, wenn man nachguckt. Der Siemens Großrechner, das war sozusagen eine falsche Subventionspolitik. Da hat man auch in Großrechner reingebuttert, als schon klar war, dass man zu den Kleinrechnern und zu den dedizierten, also zu den Personal Computern übergeht. Beim Telebus, da war es mangelnde Anpassungsfähigkeit, da gehört auch die ganze Geschichte mit BTX dazu. Da kann man also eine ganze Menge, Transrapid habe ich schon genannt, da kann man eine ganze Menge nennen. Und Sie sehen, die meisten Fehler oder die wenigsten Fehler sind die technischen Fehler, weshalb es Flops gab, sondern sind mehr oder weniger doch organisatorische, wirtschaftliche oder Managementfehler. Noch ein Beispiel, damit werden wir sozusagen einen Grundzug des Overengineerings kennenlernen. Wenn Sie mal gucken, in den Zeiten, als das Telefon noch am Auto festgemacht war, nicht? Also wo man das Auto nicht vom Telefon wegmachen konnte. Im Übergang vom B- zum C-Netz ging es darum, die Funktion der jederzeitigen Erreichbarkeit. Damals war das B-Telefon also prohibitiv teuer, das hatte die Kiste hat irgendwie so 12.000 Mark gekostet, hat die Hälfte vom Kofferraum benutzt und war also eben nur eben für die, ja, sagen wir so schön, Großkopfeten entsprechend zugänglich. Das ist noch so aus der guten alten Zeit. Ganz da oben, das ist mal eins vom A-Netz, da nimmt man ab und dann kam das Fräulein vom Amt und die hat dann vermittelt, falls man überhaupt eine Funkverbindung gekriegt hat. Und es hat schön gerauscht und geknackt, es war noch so schöne Analogtechnik. Gut, diese Funktion, überall erreichbar zu sein, jederzeit, hatte natürlich einen bestimmten Aufwand durch ein Autotelefon. Dieser Aufwand machte etwa 70% der Entwicklungskosten aus. 70% der gesamten Entwicklungskosten und natürlich auch des ganzen organisatorischen und technischen Aufwands, dass sie jederzeit erreichbar sind im Auto. Also wichtige Person, war natürlich auch ein Statusproblem. Übrigens, die Hälfte der Geräte, die in den Autos drin waren, Sie werden es nicht für möglich halten, waren Fakes, das heißt, es waren Attrappen. Ja. Das sah einfach gut aus, nicht, so ein Ding da im Auto zu haben. Die Hälfte dessen, was da rumfuhr, waren Attrappen in der Zeit. So, bei der Untersuchung des Benutzerverhaltens hat sich aber dann herausgestellt, dass 30% der Anrufe, die getätigt wurden, diese Suchfunktion dann tatsächlich auch aktualisiert haben, also den dann irgendwo da draußen in der Welt zu erreichen, sondern 70% aller Anrufe sind eigentlich vom Auto aus oder von der Mobilstation aus getätigt worden. Das heißt, Aufwand, sozusagen der Engineering-Aufwand, auch der organisatorische Aufwand, das tatsächliche Benutzerverhalten, waren genau konträr. Und da werden Sie nachher sehen, das wird uns nachher nochmal begegnen. Und zwar, wenn Sie, das ist eine Untersuchung bei einem Handy gewesen. Es ging also um sogenannte Features, also zusätzliche Funktionen. Und der Kunde ist natürlich nicht zufrieden, wenn er nur telefonieren kann. Vielleicht möchte er auch noch ein Telefonbuch drin haben und vielleicht möchte er eben auch noch eine Nummer fix anrufen können. Vielleicht möchte er auch noch irgendwas umleiten können. Also so ein paar Sachen dürfen schon sein. Und man stellt fest bei Umfragen, dass bei etwa vier Features 75% der Kunden zufrieden sind. Viel mehr brauchen sie in der Regel nicht. Wenn Sie sich die Kurve mal angucken, dann sehen Sie, geht die natürlich in die Sättigung. Das heißt, das, was zwischen den 75% und 100% Zufriedenheit ist, braucht an Aufwand noch wesentlich mehr Features, nämlich hier 2/3. Wenn Sie jetzt Features proportional dazu nehmen zum ingenieursmäßigen Aufwand, zum Kostenaufwand, zum Organisationsaufwand, alles was eben dazu gehört, bis hin zum Ressourcenverbrauch, dann sehen Sie sowas wie eine 30-70-Regel, nämlich, dass nur 30% des Aufwands ungefähr 70% der Wünsche erfüllen oder befriedigen, 70% des zusätzlichen Aufwands dann nur noch die 30 restlichen befriedigen und die nie ganz voll. Das heißt, Sie haben so eine Kurve, die in die Sättigung geht. Das heißt, wenn Sie noch mehr Zufriedenheit haben wollen, müssen Sie das Doppelte, das Dreifache oder das Vierfache reinstecken. Da könnte man sagen, ja, das ist doch ein Grund. Deshalb sind die Geräte einfach. Sind sie aber nicht. Warum sind sie nicht einfach? Könnte es vielleicht daran liegen, dass das, was ich an zusätzlichen Funktionen reinstecken kann, gar nicht mehr so teuer ist? Das heißt, dass die Vermutung, dass die Features proportional zum Aufwand sind, dass es gar nicht mehr stimmt, sondern dass ich die Features viel billiger reinstecken kann und deshalb versuche ich eben so viel reinzustecken, wie es überhaupt geht, um möglichst noch viele Leute zufrieden zu machen. Ob sie zufrieden sind, ist eine andere Frage. Also, was, wenn dieser 70% Anteil bei der Herstellung billiger wird? Tja, man kann es einfach machen, man kann es auch kompliziert machen. Wenn dieser zweite Arm nichts kostet, dann kann man es ja so konstruieren. Nicht? Wenn der teuer wäre, dann würde man es wahrscheinlich in der ersten Version belassen. Lasse ich mich zum nächsten Punkt kommen, nämlich die technischen Gründe für das Overengineering. Und die Vermutung könnte es sein, dass dieser 70% Anteil, den ich noch reinstecken muss, um die restlichen 30% zu befriedigen, dass der gar nicht so teuer ist. Und da kommt nun ein Effekt, den wir die Informatisierung der Technik nennen. Ein Effekt eben, der sozusagen die jüngste Geschichte der Technikentwicklung ausmacht und der natürlich entsprechend sich dann auch bemerkbar gemacht hat. Was brauchen wir zum Overengineering? Wir brauchen den ideal naiven Benutzer. Wir sagen, es muss dysfunktional sein, weil es zu kompliziert ist. Es sind zu viele Möglichkeiten, überflüssige Funktionen, hyperfunktionale Technikgestaltung. Man sagt auch manchmal transutilitär, also sozusagen jenseits des Nutzens. Es hat vielleicht bloß noch Prestigefunktion. Also und warum und überhaupt, wem nützt es eigentlich, cui bono? Ja, warum ist das so überkandidelt? Jetzt mache ich im Überschallflug ganz kurz Technikgeschichte, aber nur auf einer Folie. Wenn Sie sich die Technikentwicklung angucken, dann können Sie das durch Xisierung sozusagen charakterisieren. Das erste ist, dass Sie versuchen, die Kräfte, die Sie menschlich haben, in irgendeiner Weise umzulenken, umzuleiten, ihr eine andere vektorielle Zusammensetzung zu geben, zum Beispiel durch die Schneide eines Faustkeils oder eines Messers, wenden Sie Ihre Kraft, die Sie ohnehin haben, die zerlegen Sie anders und damit kriegen Sie eine bessere Wirkung. Das ist die Maschinisierung, also ist eigentlich die Kraftzerlegung. Da gehört natürlich auch der Hebel und die ganzen Sachen dazu. Der Grund ist, die menschliche Schwäche zu kompensieren und dann nimmt man eben Hebel und Flattenzug und dergleichen. Der nächste Schritt ist die Mechanisierung, das heißt die Ersetzung externer verfügbarer Energie, um die eigene Muskelkraft zu ersetzen. Das gilt vom Segelschiff bis hin zum Kernkraftwerk. Der nächste Schritt ist die Automatisierung, nämlich dass Sie sozusagen die Maschinenlaufzeit von Ihrer Anwesenheitszeit entkoppeln. Das hat zwei Effekte gehabt. Der erste Effekt ist, dass sich durch die Automatisierung die Arbeitszeit, die Lebensarbeitszeit, wie auch die wöchentliche Arbeitszeit oder jährliche Arbeitszeit von 1900 bis heute ungefähr auf 50% reduziert hat. Und die zweite ist natürlich, durch diese Automatisierung ist eine wesentlich größere Sicherheit in der Funktionsfähigkeit von Maschinen entstanden, weil die sich eben sozusagen selber regeln, automatisieren. Da sehen Sie schon, die Maschine benutzt sozusagen die eigene Information, um sich entsprechend nach einem Sollwert stabil zu halten. Der nächste Punkt ist die Informatisierung, die werde ich jetzt noch ein bisschen näher erläutern. Die Informatisierung nämlich, dass der Computer in gewisser Weise als universelle Steuermaschine in fast allen Technikbereichen gilt. Und wenn Sie mal gucken, in einem Auto haben Sie ungefähr 65 unabhängige Kleinstcomputer. Bei ganz teuren Autos ist es so, dass wenn einer nicht mehr funktioniert, dann können Sie mit dem Ding nicht mehr fahren. Bei etwas einfachen Autos kann man da noch Bypässe machen und ein bisschen überbrücken. Informatisierung heißt Ersetzung von mechanischen und elektrischen Funktionen durch gerechnete Funktion. Ich werde Ihnen nachher gleich ein Beispiel zeigen. Und der nächste Schritt, in dem wir jetzt gerade vielleicht sind, ist die Biologisierung, das heißt die Ersetzung von informationstechnisch realisierten technischen Funktionen durch biologische Funktionen. Das Signet kennen Sie ja, die Nervenzelle, die auf so einem Chip da drauf sitzt, nicht? Und der Hoffnung der Entwickler, dass die beiden sich unterhalten. Gut, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber natürlich zusammen mit Nanotechnologie ist da einiges im Gang. Ich will zu diesem Prinzip der Informatisierung kommen. Sie kennen vielleicht das erste Mooresche Gesetz. Das heißt, dass sich alle 18 Monate die Leistungsfähigkeit einer informationstechnischen Einheit, die Information verarbeitet, verdoppelt. Dieses Gesetz ist im Augenblick immer noch ungebrochen. Man kann das auch an zahlreichen Beispielen in der Entwicklung sehen. Wir werden irgendwann mal eine Abflachung dieser Kurve haben, im Augenblick noch nicht, aber wir werden irgendwann mal eine Abflachung haben, einfach wenn wir dann an quantenmechanische Grenzen kommen. Dieses Mooresche Gesetz gilt übrigens nicht nur für Elektronik, das gilt natürlich für eine ganze Reihe von anderen Leistungen, zum Beispiel Transfergeschwindigkeit von Leitungen, wie viel Bits sie übertragen können und dergleichen. Es gilt nur für ein Gesetz nicht, und da sehen Sie eine flache Kurve, das ist die für Batterien. Und deshalb wird es mit den Elektroautos vielleicht noch nicht ganz so toll werden, wenn da noch kein Durchbruch kommt. Und wenn Sie solche Entwicklungen haben, wo sie das so abflacht, dann wird man naturgemäß natürlich immer ein bisschen nervös. Und das ist im Augenblick auch tatsächlich der Stolperstein, also die große Bremsstelle in der technologischen Entwicklung. Informatisierung. Ich will Ihnen ein Beispiel durchdiskutieren. Nehmen Sie eine einfache Briefwaage. Die kennen Sie durch so ein schönes altes Ding, wenn Sie einen Brief drauflegen, quietscht, dann geht das ein bisschen so auseinander. Und da unten können Sie dann ablesen, hier ungefähr können Sie ablesen, wie viel Gramm das ist. Dann müssen Sie im Postbuch nachgucken, möglichst im aktualisierten, wie viel 35 Gramm kosten in die Schweiz oder nach Afrika oder sonst irgendein entlegenes anderes Land. Erster Schritt, wie realisiere ich die Funktion? Ich messe das Gewicht durch eine Federwaage und durch die Auslenkung, also sozusagen über mechanische Anzeige. Jetzt ersetze ich diese mechanische Anzeige und messe das Gewicht zum Beispiel über einen Strain Gauge, nicht? Oder eine elektrische Spannung proportional zum Gewicht, was man drauf hat. Nicht? Also ich messe sozusagen den Druck und gibt eine elektrische Spannung und dann kann ich das entsprechend anzeigen. Das wäre sozusagen die Elektrifizierung meiner Briefwaage. Der nächste Schritt ist, ich verwende dieses Signal, digitalisiere es und sobald ich es digitalisiert habe, kann ich natürlich mit einem Mikrochip zum Beispiel auch damit etwas ausrechnen. Das heißt, ich verrechne diese digitalisierte elektrische Anlage zum Beispiel in eine angezeigte Gebühr. Ich habe noch einen kleinen Speicher dabei und dann zeigt er mir da gleich die Gebühr an. Da brauche ich das Gewicht eigentlich gar nicht mehr wissen. So, und der nächste Schritt wäre dann, dass die Gebühr gleich automatisch über Bank Online dann von meinem Konto abgezogen wird. Und so wird es in Großbetrieben in der Tat natürlich auch gemacht. Der Effekt ist, das Ding wird ersetzt und sieht nachher dann ungefähr so aus. Das ist jetzt ein etwas einfacheres Modell. So, jetzt kommt aber der entscheidende Effekt bei dieser Informatisierung. Die Informatisierung ist ja nicht nur die Ersetzung mechanischer und elektrischer Funktionen in informationstechnische Funktionen, sondern das Ganze ist auch damit verbunden mit einer Explosion von Möglichkeiten. Gucken Sie mal an, der erste Schritt ist natürlich, ja gut, ich kann also bloß einmal mechanisch vielleicht umstellen, mehr kann ich nicht, ich habe vielleicht ein oder zwei Skalen, mehr habe ich nicht an Möglichkeiten. In der zweiten Stufe kann ich schon den Messbereich vielleicht anders einstellen, im Brutto, Tara, Netto, muss noch ein, aus, Batterie und so weiter, Sie haben eigentlich schon, wenn Sie alle Schalter hinmachen würden, haben Sie schon wesentlich mehr Möglichkeiten. Auf der dritten Stufe haben Sie schon 8 Möglichkeiten, weil nämlich zu diesen 4 Möglichkeiten noch der Tarifbereich kommt, die Art der Sendung, dann kommt vielleicht noch Datum und Uhr dazu, damit Sie gleich noch das Datum des Poststempels drauf haben. Naja, und wenn Sie automatisch abbuchen, dann haben Sie zu diesen Möglichkeiten natürlich noch Konto, Person, dann Lastschriftabzug, Gültigkeit und so weiter und so fort. Sie sehen, die Möglichkeiten, was Sie da einstellen können, explodiert Ihnen sozusagen exponentiell mit jedem dieser Schritte dieser informatorischen Ersetzung. Ist doch klar, dass das eine Versuchung für jeden Ingenieur darstellt. Meinen Sie nicht? Ich sehe es nicken. Leidvolles Nicken. Ja, das ist der Grund. Und wenn natürlich diese zusätzlichen Funktionen so leicht herstellbar sind, weil eben der Chip, weil eben so ein Mikrochip oder so ein Mikroprozessor, den brauchen Sie ja nur programmieren. Ja? Das heißt, diese Zusatzfunktionen können Sie extrem leicht herstellen. Es ist natürlich klar, dass ich die dann reinstopfe. Und das hat natürlich dazu Folge, dass ich fast alle Geräte durch diese unendlich vielen Möglichkeiten, wir nennen das Universalisieren. Das ist also praktisch das, was mit einem Schweizer Messer passiert. Nicht? Zum Schluss haben Sie eben wieder diese eierlegende Wollmilchsau. Sie haben wieder den Effekt wie bei Toll Collect. So. Das ist dieser Hang eben zur Universalisierung. Den finden Sie natürlich nicht nur beim Schweizer Taschenmesser. Das kann man jetzt schlecht digitalisieren, zugegebenermaßen. Aber der Mikroprozessor ist natürlich der Treiber als universaler Baustein. Die Software ersetzt die Hardware. Nicht? Also zum Beispiel, wenn Sie den Entwicklungsaufwand für einen Farbfernseher heute angucken, da ist 90% des Entwicklungsaufwands ist Software. Ist nicht mehr die Hardware, sondern Software. Da sind eben diese Operationsverstärker drin, die müssen Sie entsprechend programmieren. Dann kriegen Sie sozusagen die Funktion, die Sie haben möchten. Aber müssen Sie nicht mehr arg viel bauen. Also man hat so etwas wie eine Dematerialisierung der Technik, natürlich nur zu einem bestimmten Grad, also ganz nur Luft, nur mit Luft können Sie die Software natürlich nicht betreiben, das ist klar. Aber der Kostenaufwand pro zusätzlich reingesteckter Funktion nimmt ab. Das ist jetzt genau das, was Sie mit der 30-70-Regel haben. Wir könnten ja annehmen, ja, wenn das 70% des Aufwands ist, um 30% noch zu befriedigen, warum macht man es dann? Ja, weil das eben nicht mehr die 70% sind, sondern durch die Informatisierung, das sozusagen zusammengeschrumpft ist. Das wird ganz, ganz, ganz billig. Und dann stopft man es eben rein, weil man natürlich auch möglichst ein breites Klientel entsprechend anbieten möchte. Der Trend zur Miniaturisierung nimmt natürlich zu, ist übrigens, wie man zeigen kann, auch ökonomisch begründet. Es ist wesentlich billiger, eben sozusagen im großen Stil ganz kleine Teile herzustellen und dann die Qualität rauszuprüfen, als größere Teile herzustellen und sozusagen in der Herstellung die Qualität zu machen. Das ist mit einer der Gründe auch der Miniaturisierung, nicht so sehr der Effekt beim Militär oder beim Raumfahrt oder sowas, da ist der Spin-off vergleichsweise gering. Gut, das waren die technischen Gründe. Jetzt möchte ich eher zu den psychologischen Gründen kommen, nämlich die Belohnungssysteme. Wir sind alle Menschen und kein Mensch konstruiert umsonst und kein Mensch macht Technik umsonst und benutzt Technik umsonst, wenn er sich nicht etwas davon verspricht. Ein Belohnungssystem ist dieser einfache Zusammenhang. Es gibt den Belohnten, der kriegt irgendwas für irgendwas. Es gibt den, der belohnt, der also die Belohnung ausspricht. Da sehen Sie natürlich gleich, dass zwischen Belohnenden und dem Belohnten ein gewisses Machtgefälle ist. Also der den Preis verleihen kann, ist immer besser dran als der, der nicht weiß, ob er einen Preis kriegt oder nicht. Dann ist die Frage, wofür kriegt man einen Preis oder die Belohnung? Und was ist das für ein Preis? Also für was wird man da belohnt? Für was wird man belohnt? So, das ist ein relativ einfaches, vierstelliges System. Damit kann man herrlich durchdiskutieren, dass unterschiedliche gesellschaftliche Teilbereiche unterschiedliche Belohnungssysteme haben. Wofür wird ein Lehrer belohnt? Dass seine Schüler gute Noten haben? Wissen wir nicht so richtig. Wofür wird ein Hersteller belohnt? Letzten Endes am Markt. Nicht? Wenn die Kunden seine Sachen nicht mehr kaufen, dann hat es keinen Sinn mehr, in diese Richtung zu marschieren. Wofür wird ein Hochschullehrer belohnt? Vielleicht in der Freude, mit jungen Leuten umzugehen, vielleicht wird er aber auch nur mittlerweile für Drittmittel und Anzahl der Veröffentlichungen und so weiter. Nicht? Also das ist alles, was man so ein bisschen messen kann. Sie sehen, es gibt also, wofür wird ein Richter belohnt, damit er gerechte Urteile fällt? Wofür wird jemand in der Politik belohnt, dass er Punkte sammelt für die Partei oder dass er für das Gemeinwesen dient? Und dann sehen Sie auch, dass diese Belohnungssysteme in unterschiedlichen Bereichen natürlich unterschiedlich gestrickt sind, sich aber gegenseitig diffundieren. Ja, im Augenblick haben wir sozusagen das ökonomische Belohnungssystem, das vielleicht in fast alle anderen Bereiche hinein diffundiert, zum Beispiel die Ökonomisierung der Wissenschaft, nicht, und des Bildungsbetriebs. Nicht. Das ist so eine unfreundliche Übernahme des einen Belohnungssystems durch das andere. So, und jetzt müssen wir uns gucken, so ist das natürlich in gewisser Weise auch bei den Technikherstellern und Technikentwicklern. Gucken wir uns den Innovationsprozess an. Dann können wir ziemlich schnell sehen, wo da die Akteure sitzen. Das beginnt mit der Invention, also der Erfindung. Eine Erfindung ist noch keine Innovation. Es gibt Ideen und Erfindungen wie Sand am Meer. Das heißt noch lange nicht, dass es ein fertiges Produkt ist. Trotzdem, der Erfinder braucht natürlich Fachwissen, er braucht einen entsprechenden Hintergrund und er braucht auch eine gewisse Belohnungserwartung. Wenn Sie sich die ganzen Erfindergeschichten angucken, dann stellen Sie natürlich fest, die haben natürlich gedacht, Mensch, damit komme ich groß raus, das muss man doch machen. Und in den meisten Fällen sind Sie natürlich bei diesen Belohnungserwartungen auch enttäuscht worden. Man braucht auch eine gewisse geistige Beweglichkeit und so weiter. Also das sind die Akteure hier auf der Inventionsseite. Meistens bleiben die arm. Die nächste Seite ist die, dass man sagt, ja, mit der Erfindung, was kann man denn mit der anmachen? Was kann man mit der anfangen? Ich brauche sowas wie eine Funktionsvermutung, nicht? Also mit dem Herstellen eines Zerknalltreiblings, wie es früher hieß, also eines Dieselmotors. Damit könnte man mit so einem Ding, könnte man eine Kutsche fahren statt ein Pferd oder dergleichen, nicht? Also könnte die eine technische Funktion durch eine andere ersetzen. Also Funktionsvermutung, das sind Antreiber für solche Dinge. Produktionsvision, was könnte man daraus machen? So, da müssen Sie aber dann die Leute überzeugen. Sie versuchen sich das durch Patente zu schützen. Es gibt viele Pseudopatente, die lediglich verhindern sollen, dass andere Erfindungen zum Zuge kommen. Man lässt sich das schützen und man muss natürlich auch dann Entwürfe machen und muss einen Investor suchen. Ohne einen Investor, ohne dass Sie Geld kriegen, können Sie aus einer Erfindung, also wenn es auch eine Garagenerfindung ist, eben kein vernünftiges Produkt machen. Diesen Investor, den müssen Sie überzeugen. Das hängt natürlich ein bisschen vom sogenannten Investitionsklima ab und vom Innovationsklima, das ja vielfach beschworen wird und natürlich auch von der kommunikativen Kompetenz. Jemand, der eine ganz tolle Erfindung gemacht hat, aber seinem Investor, seinem potenziellen Geldgeber nicht sagen kann, warum das eine ganz tolle Idee ist und sich nicht verständlich machen kann, der wird natürlich auch nie seinen Geldgeber finden. Und dann kommen noch Markterwartungen dazu, die Risikowahrnehmung und natürlich auch noch Machtfragen, gerade natürlich in Betrieben, wenn es sich um eine innerbetriebliche Erfindung handelt. Und da sehen Sie auch, wo jetzt die verschiedenen Akteure sind, die natürlich auch für unterschiedliche Dinge belohnt werden. Der erste Akteur ist der Inventor. Der erwartet vielleicht Ruhm. Ruhm ist eine Belohnung. Anerkennung ist eine Belohnung. Groß rauskommen ist eine Belohnung. Lizenzen natürlich vielleicht auch die Erwartung, dass er vielleicht mal Einnahmen nimmt, aber im Allgemeinen von 100 Erfindern sind dann vielleicht 10 wirklich durch ihre Erfindung wirtschaftlich dann erfolgreich gewesen. Die anderen haben sich halt sozusagen übers Ohr balbieren lassen. Der Investor, der will natürlich auch belohnt werden, der will erstens natürlich seinen Return of Investment. Da guckt sich das Gewinnrisiko an den Marktanteilen, da will sich natürlich sein Geld möglichst mit Gewinn wieder zurück. Der Entwickler, der dann diese Erfindung in ein produktreifes Gerät oder in ein marktreifes Gerät, der wird belohnt von Anerkennung von Kollegen, der kriegt vielleicht Lob vom Marketing, der hat vielleicht auch bestimmte Konstruktionsideale, da hängt vielleicht in einer bestimmten Konstruktionstradition drin, so macht man das. Da findet er seine Belohnung nicht unbedingt vom Kunden, weil er ist viel zu weit weg vom Kunden. Der Produzent, der will seine Position am Markt, die Shareholder Values, der guckt auf die Arbeitsplätze. Und der Nutzer, der will natürlich die Minimierung des Preises und die Verbesserung des Nutzens. Und dann sehen Sie, dass das natürlich zum Teil doch ein bisschen so aneinander vorbeigeht. Und da gibt es dann auch entsprechende Blockaden. Wichtig ist hier der Entwickler und der Inventor. Die haben natürlich sozusagen Belohnungssysteme, die hoffen, Anerkennung, Ruhm, Ehre, vielleicht auch Geld zu kriegen, aus unterschiedlichen Gründen, agieren aber zum Teil ganz stark aneinander vorbei. Nicht? Und wenn Sie natürlich zum Beispiel wie bei der Entwicklung des Bahnkartenautomaten als Testperson Informatikstudenten nehmen oder Praktikanten, die gerade nebendran im Labor arbeiten, dann kriegen Sie wahrscheinlich nie so richtig die Wünsche der Kunden raus. Ja? Dann wissen Sie auch nicht, dass Sie vielleicht vom Kunden belohnt oder bestraft werden könnten, weil die Kunden kommen ja gar nicht an Sie ran. Das Mütterchen, das dann flucht, wenn der Zug weg ist, der Konstrukteur hört es nicht mehr, ja? Oder will es vielleicht nicht mehr. Wie auch immer. Ich mache hier einen kleinen Sprung, diese ganzen Blockaden, und komme eigentlich zum letzten Punkt, nämlich die Technikgestaltung als Kulturleistung. Also wenn die Belohnungssysteme verrutscht sind, dann ist natürlich die Idee, ob es vielleicht sein könnte, dass wir in gewisser Weise von falschen Voraussetzungen, von falschen kulturellen Voraussetzungen ausgehen, wie wir zum Beispiel unsere Ingenieure, unsere Entwickler oder dergleichen belohnen. Und ich habe mir da ein paar Mythen mal zusammengestellt. Der erste Mythos ist, wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen, frei nach Faust. Das sieht man eben in der Elektronik, wenn es billig ist, viele Funktionen reinzustecken, dann stecke ich halt viele Funktionen rein. Dieser ganze Karneval der Apps, irgendeinen Käufer werde ich schon finden. Und da ist natürlich zum Teil beliebig viel Unsinn dabei. Da hofft man noch, dass es so ein Statussymbol ist. Ja, also wenn ich möglichst viele Knöpfchen, und also für kleine Jungs war klar, ja, je größer das Schweizer Messer ist, umso größer war der Status dieses Jungen. Das scheint sich auch zum Teil auf Handys und Hi-Fi-Anlagen und Autos und anderes dergleichen zu übertragen, hat also offensichtlich den Reifungsprozess in der Pubertät sozusagen unbeschadet überstanden. Die Frage ist natürlich, ist jetzt, wenn ich mehr Funktionen pro Einheit habe, ist das tatsächlich ein Fortschritt? Mittlerweile gibt es ja ganze Firmen, wo man teuer dafür kaufen muss, dass man ganz einfache Geräte kriegt. Mit einer ganz einfachen Oberfläche. Ein Radio mit nur zwei Knöpfen, Sender und laut und leise, mehr nicht. Muss ich teuer bezahlen. Ein mit 200 Einstellungsmöglichkeiten, den kriegen Sie billiger. Es ist natürlich auch ein Mythos anzunehmen, was gekauft wird, wird auch gewünscht. Das stimmt natürlich nicht, wenn ich nichts anderes kriege. Nicht? Ich gehe zu irgendeinem Elektronikmarkt und sage, ich hätte gerne ein einfaches Handy. Ja, tu mal so, sagt wer für meine Oma, ist natürlich für mich. Ne? Und dann sagt er, ja, hat er nicht. Ja? Das heißt, ich muss dann irgendwas kaufen, wo noch ein Futter dabei ist und wo ich noch Spiegeleier braten kann und noch rasieren kann oder sonst irgendwas. Ja, ich muss das mitbezahlen. Ja? Das ist der Punkt. Und das heißt natürlich, ich habe es akzeptiert, ich habe es gekauft, aber es heißt noch lange nicht, dass es akzeptabel ist. Der zweite Mythos ist, dass es auf den Kollegen und nicht auf den Kunden ankommt, eben dieses falsch eingestellte Belohnungssystem. Das machen alle so. Ja. Und Preise, Beförderung, Gehaltszuschläge, Anerkennung, die kommen von den Institutionen der Technikhersteller, von den Fachbranchen, also vom Kollegen. Ganz ähnlich auch in den Medien, nicht die Redakteure, die machen ihre Sendung, damit sie von den Kollegen belohnt werden. Und dann kommt die Einschaltquote und dann kommt, ob es den Zuschauern auch gefallen hat. In diesem Zusammenhang gehört auch das Peter-Prinzip, nämlich die Beförderung. Einer ist ganz toller Konstrukteur und irgendwann mal wird er Vorstandsmitglied für Forschung und Entwicklung und fühlt sich natürlich plötzlich überfordert, weil er als Konstrukteur natürlich keine Lust oder auch keine Ahnung hatte, wie man mit Organisationen umgeht, hat dann die Stufe seiner Inkompetenz erreicht. Das ist dann das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, da wird Technologie von Leuten gemanagt, die es eigentlich nicht verstehen, das zu managen. Und Modelle des Benutzers kommen auch sehr oft vom Kunden und eben nicht vom Kollegen, siehe Bahncard. Ja, Mythos 3, Technik erhöht das Selbstwertgefühl. Komplexität ist geil, es gibt eine Gegenbewegung dazu. Früher, wenn Sie sich Technikwerbung angeguckt haben, dann war das sozusagen ein Signet von Kompetenz, wenn jemand vor einer ganz komplizierten Technik oder vor so einer Schalttafel gestanden ist. Ja? Das signalisierte Kompetenz, ich beherrsche diese Technik. Ja, ich bin dieser Ingenieur. Man hat sich also vor komplizierten Formeln oder Schalttafeln sozusagen ablichten lassen. Man ist up to date, auf der Höhe des Fortschritts, vom nice to have zum must have, man muss es haben. Ja, sonst sozusagen der Besitz erhöht sozusagen das eigene Lebensgefühl. Der vierte und der letzte Mythos dann, tja, was der Kunde kauft, das will er auch, das habe ich schon gesagt. Das stimmt aber nicht, der Kunde kauft eben das, was er gerade noch mal wählen kann. Der Kunde kann leider nicht erzwingen, was ihm angeboten wird, sondern wir haben ja eher eine Verteiler- als eine Nehmerkultur. Das heißt natürlich auch, wenn ich N Funktionen habe, ich will aber die X-Funktion nicht, muss ich die X-Funktion halt auch dazu kaufen, weil ich es gar nicht anders kriege. Und deshalb läuft es meistens ja so, man stelle Geräte mit N-Funktionen her und drücke sie durch den Markt durch, weil es andere Geräte nicht gibt. Das ist natürlich in gewisser Weise eine Monopolisierung, wenn Sie so wollen, auf der technisch-funktionalen Ebene. Tja, am Schluss haben wir die Technik, die wir brauchen. Brauchen wir die Technik, die wir haben? Wenn ja, wäre ja gut. Wenn nein, sollten wir uns vielleicht an die Arbeit machen. Man kann durchaus Technik bewerten. Es gibt, ich will es nur kurz andeuten, auch vom VDI, eine ganze Reihe von solchen Werten, wie man sozusagen technisch Technik bewerten kann. Das Dumme ist nur, dass diese Werte, die Sie hier sehen, zum Beispiel Gesundheit und gesamtwirtschaftlicher Wohlstand, dass die sich beißen. Das heißt, die sind in einem konfligierenden Verhältnis. Alle Werte gegen alle. Das heißt, man muss austarieren, was wichtig für einen ist. Das heißt, man muss sich klar machen, welche Technik möchte ich, nach welchen Kriterien möchte ich sie sozusagen entwickelt haben. Sie sehen, das ist schon ein bisschen alt, 1997. Mittlerweile hat die Diskussion natürlich auch einen gewissen Fortschritt gemacht. Und heute wollen wir eine reversible Technik haben, das heißt, die rückbaubar ist, die rücknehmbar ist, die man auch abschalten kann und sozusagen vom Nagel wegnehmen kann. Wir wollen eine freie Technik, das heißt, wir wollen jederzeit entscheiden, ob wir am System teilnehmen wollen oder nicht. Das heißt, ich muss mein Handy auch wirklich immer abschalten können, wenn ich das machen möchte. Wie es Herr Franzke gesagt hat, nur ein Knecht ist immer erreichbar. Wir wollen es natürlich nachhaltig, brauchen wir nicht darüber diskutieren, es ist genügend diskutiert worden. Es soll bezahlbar sein, es muss also eine Grundversorgung mit notwendigen Technologien geben. Es muss ein unprivilegierter Zugang sein, das heißt, bedürfnisrelevante Technologien müssen bezahlbar jedermann zugänglich sein. Das gilt gerade eben auch für die ganzen Mehrwertdienste. Und sie sollte einfach sein, das heißt, die Bedienung muss aber mit einem durchschnittlichen IQ machbar sein. Das wären eigentlich die Forderungen, die wir daran hätten. Und wenn wir es so hinkriegen würden, dass wir unsere Ingenieurinnen und Ingenieure nach diesen Kriterien belohnen, dann wären wir eigentlich für die zukünftige Technikgestaltung nicht bange. Vielleicht zur Anregung und zur Diskussion einfach noch zum Schluss diese kleine Karikatur. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
So, jetzt bin ich da. Wir danken. Mhm. Ich habe noch andere Techniken dabei. war mal eine Belohnung. Ja, vielleicht haben Sie gleich Fragen. Sonst machen wir mal wieder ein bisschen Ping-Pong, bevor Sie einstarten. Aber haben Sie schon eine Frage? Noch nicht? Nun gut.
Doch, doch, doch.
Da, da hinten? Ja. Ah, wunderbar. Gerade gesehen. Ja, bitteschön.
Diese Diskussion ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Also wenn es eine Firma ist, ist natürlich letzten Endes, da können Sie so nicht sagen, sagen wir so, an sich wäre es vom Interesse der Firma her letzten Endes eine wirtschaftliche Entscheidung. Dann haben Sie aber natürlich auch wieder Randbedingungen von außen, nämlich zum Beispiel gesetzliche Vorgaben. Ja. Es gab mal eine Zeit lang eine gesetzliche Vorgabe, dass bestimmte Steuerungsfunktionen in Flugzeugen, ich weiß nicht, ob die noch gilt, da bin ich jetzt nicht mehr ganz up to date, mechanisch realisiert werden mussten. Also wenn es zum Beispiel darum ging, man hat also drei Seilzüge für das Hinterleitwerk und die machen ja sowas wie eine Abstimmung, nicht? Also wenn zwei Seilzüge in die gleiche Richtung gehen, dann geht auch das Triebwerk in die Richtung. Und wenn, also es ist immer so eine Art Mehrheitsabstimmung, damit man die Systeme möglichst redundant macht. Und das hat man nicht elektrisch und auch nicht informatorisch gemacht, weil man der Sache nicht getraut hat, sondern hat es mechanisch gemacht. Ob das mittlerweile ersetzt ist, weiß ich nicht. Aber zum Autopilot, da sah das so aus, dass man gesagt hat, bei bestimmten Zuständen kann der Pilot nicht mehr adäquat reagieren, weil er einfach zu langsam ist. Ich gebe Ihnen ganz kurz ein anderes Beispiel beim Phantom. Wenn Sie eine Phantom steuern wollen, Sie gehen mal in einen Flugsimulator oder auch eine MiG und Sie machen die Servosysteme langsam eins nach dem anderen raus, dann kann der Ihnen sagen, innerhalb von einer halben Minute setzen Sie die Maschine auf Grund, die können Sie gar nicht mehr steuern, so schnell können Sie gar nicht reagieren. Ihr neuronales Netz ist nicht schnell genug, um diese Regelungsaufgabe zu erfüllen, deshalb brauchen Sie Servosysteme. Dann kann man sich natürlich überlegen, ist es eigentlich moralisch, ein Gerät zu bauen, das man ohne Servosysteme gar nicht mehr fahren kann. Aber Sie fahren ja auch was mit Servosystemen. Die Bremse hat ein Servosystem beim Auto, die meisten Lenkungen sind Servosysteme. Fahren Sie mal einen 7-Tonner plus mit so, ne? Ja? So. Wenn die versagen, beim Autopilot ist man davon ausgegangen, dass man gesagt hat, das war ja nicht der Autopilot, der jetzt selbst die Strecke findet, sondern das war eine Steuerung zum Beispiel für überzogenen Flugzustand. Wenn das Ding in überzogenen Flugzustand kommt, dann können Sie nicht mehr schnell genug reagieren, um die Maschine wieder hinzukriegen und deshalb macht das System von alleine. Und da steht jetzt sozusagen, das System kann es nur deshalb alleine machen, weil es programmiert ist. Programmiert ist das System nach einem bestimmten Modell, des Flugzeugs plus Pilotenverhalten. Das heißt, das Modell nimmt an, dass der Pilot in dem Fall falsch reagieren muss, weil es zu schnell geht. Das heißt, da steckt ein ganz bestimmtes Modell des Piloten drin. Wenn das jetzt aber falsch ist, und genau das ist beim Airbus passiert, die Piloten haben nachher dann gefordert und gesagt, die müssen dieses System ausschalten können, weil sie müssen auch in bestimmten kritischen Situationen sozusagen intuitiv reagieren können. Es gibt Situationen, da können sie nicht mehr intuitiv reagieren. Wie gesagt, wenn die Servosysteme ausfallen, aber es gibt andere Situationen, da hat der Computer falsch entschieden und der Pilot konnte nicht mehr in den Computer eingreifen und den sozusagen außer Funktion setzen und die Maschine selbst steuern. So, und jetzt haben Sie die Debatte, ist das Pilotenmodell und das Flugzeugmodell, was in diesem Programm sozusagen implizit drinsteckt, ist das richtig? Ja, oder kann man das verbessern? Oder sollte man die Maschine vielleicht so bauen, dass man letzten Endes dem Pilot immer die letzte Entscheidung überlässt? Dann aber können Sie vielleicht nicht mehr ganz so kostengünstig landen, können vielleicht nicht mehr in Anfällen mehr automatisch landen, Sie sparen kein Personal ein und dergleichen und so fort. Dann kommen wieder die ganzen wirtschaftlichen Argumente. Oder beim Ausdünnen von den Lotsendiensten, es geht ganz ähnlich. Und dann haben Sie auf der anderen Seite nochmal so einen anderen Spann, der Ihnen sagt, ja, dann gibt es aber jetzt gesetzliche Vorschriften, so und so und so, so darf das nur sein und das müssen so und so Piloten sein und die Funktion muss er immer von Hand machen. Das könnten Sie auch gesetzlich vorschreiben. Und diese Melange zwischen, was ist technisch möglich, ist das Modell gut genug über den Piloten, bilde ich sozusagen den Menschen in diesem System richtig ab und die politischen oder die wirtschaftlichen, die politischen oder die gesetzlichen Vorgaben. So, in dieser Melange muss jetzt der Technikentwickler gucken, dass er ein System funktionsfähig hinkriegt. Ja, das. Und die Diskussion ist nicht abgeschlossen. Da gibt es immer noch Promotionen drüber, auch bei uns im Hause.
Ja. Mich würde halt interessieren, wie sehen Sie, wie man überhaupt von dieser ganzen Geschichte, die Resonanz haben, jetzt gibt es das, der sich da dargestellt, von den Oberingenieuren, wie kommt man überhaupt weg? Welche
Antworten? Wie kommt man vom Oberengineering weg, ist Ihre Frage.
Eine Möglichkeit, die viel diskutiert wird, aber deren Praktikabilität noch nicht so richtig durchgetestet ist, ist das der sogenannten partizipativen Technikgestaltung. Das heißt, dass man den Kunden mit in die Technikgestaltung mit hineinnimmt. Das tut man zum Beispiel im Investitionsgüterbereich natürlich schon lange. Wenn ich als Hersteller von Schrauben irgend so eine Universalmaschine kaufe, die mir die Schrauben dreht, wirbelt, poliert und gleich ausspuckt und so, dann will ich natürlich mit dem Hersteller, habe ich ganz bestimmte Wünsche, dann rede ich mit dem Hersteller und dann konfiguriert er mir die Maschine so, wie ich die haben möchte. Also man macht sozusagen eine gemeinsame Entwicklungsphase, das sind natürlich Grundkomponenten, die bleiben gleich, aber man hat eine gemeinsame Entwicklungsphase, wo die Maschine spezifiziert wird. Ähnliches passiert, was weiß ich, wenn Sie eine Oracle-Datenbank machen und Sie wollen damit ein Krankenhaus reorganisieren, dann werden Sie natürlich mit Leuten von SAP sich zusammensetzen, wie diese Datenbank dann entsprechend konfiguriert wird für Ihre Wünsche. Das sind solche Conjoint Developments, also solche Miteinanderentwicklungen. Im Investitionsgüterbereich ist das selbstverständlich. Im Konsumgüterbereich, zum Beispiel jetzt bei der Lustelektronik oder bei den Handys, Da spielen die Marketingüberlegungen eben eine größere Rolle, weil man sich sagt, ja gut, also was will im Augenblick die Gruppe, die gerade die größte Kaufkraft hat? Nicht? Wir haben so eine Verteilung von Kaufkraft, das ist meistens so eine Gauss-Kurve und die liegt, naja, jetzt noch ein bisschen bei den jungen Leuten, so zwischen 20 und 28 für diesen Bereich. Ja. Jetzt werden die Jungen aber ein bisschen weniger, das heißt, demografisch verändert sich das. Ja, die Kaufkraft, der Berg der Kaufkraft wandert sozusagen auf der Altersachse nach oben. Ja. Und Sie werden sehen, in 10 Jahren haben Sie wesentlich vereinfachte Geräte, weil die Hauptkäufer dieser Geräte dann so in meinem ehrwürdigen Alter sind und wir wollen nicht mehr so komplizierte Geräte haben. Ja. Also der Markt fährt dann schon nach, aber natürlich mit einer bestimmten Verzögerung. Und solange die Firmen in der Lage sind, sozusagen noch was am Markt durchzudrücken, tun sie das auch, ohne dass sie was ändern müssen. Weil ändern heißt immer zusätzliche Kosten. Es gibt eine gewisse Innovationsträgheit im System. Wenn ich viel Geld machen kann mit einem Produkt, was gut läuft, warum soll ich da in Innovation reinstecken? Das ist auch so eine Falle manchmal bei kleinen und mittleren Firmen. Also, ja, aber nochmal, wie kommen wir davon weg? Vielleicht doch, indem wir... indem sich die Kunden natürlich nicht alles bieten lassen. Ja. Also solche Briefe, wie ich am Anfang vorgelesen habe, da müssen wir viel mehr drüber diskutieren. Und das wird auch diskutiert. Gucken Sie mal Zeitschrift Warentest, gucken Sie mal Chip, gucken Sie mal die Branchenblätter an. Da läuft die Diskussion schon.
Ja, aber da kann man sofort entgegen, schauen Sie aber an, die Monopolisten, Microsoft, die ja alles vorantreiben,
Wie kommt man an den Monopolen in der Informationstechnik
vorbei? Unser Kartellrecht ernst nehmen. Das müssen wir nur ernst nehmen. Dann können Sie das knacken. Es gibt ja auch ein europäisches Kartellrecht. Ja, das ist eine andere. Das Gesetz ist da. Aber das ist... Da sind wir jetzt auf einer ganz, ganz anderen Ebene, das ist ein neues Fass. Nicht? Sie müssen in gewisser Weise den Zeithorizont für politische Entscheidungen länger machen. Nicht? Zum Beispiel Legislaturperioden verlängern, die Leute nur zweimal ins Parlament schicken, dass sie diesen Berufspolitiker rauskriegen, dann kriegen sie eine andere Lobbystruktur. Dann können sie solche Gesetze viel eher durchsetzen. Da müssen wir jetzt einen Politikvortrag halten.
Ja, bitte.
Ja.
Ist das Overengineering ein Overmanaging?
Es ist beides, natürlich. Es hat eben die Gründe, weil ich diese Vielfalt von technischen Funktionen heute so einfach machen kann über die Informatisierung. Das ist sozusagen der sachliche Grund. Und der andere Grund ist natürlich das Overmanagement. Das sind die falschen Belohnungssysteme. Unsere Ingenieure und Technikentwickler und Technikgestalter werden für die falschen Dinge belohnt. Die werden dafür belohnt, dass sie viel Funktionen reinstopfen, dass sie den Marketingvorgaben folgen, unkritisch und so weiter da, oder bestimmten Konstruktionsstilen oder Gewohnheiten, es gibt auch Gewohnheiten bei den Konstruktionen, dem folgen, anstatt sie eigentlich eher so mal ein bisschen gucken, was will eigentlich der Kunde. Sondern der Kunde ist eher der, den man gegenüber dem Produkt durchsetzt. Das ist noch eine falsche Denke.
Wenn der VDI so schöne Werte aufschreibt und festhält. Und wir hören, diese Werte stehen in Konkurrenz zueinander. Sagt uns der VDI dann auch, wie wir sie gewichten? Bringt der VDI einem bei, wie man das tut? Bringt er einem bei, wie man sich innerhalb der Werte dann orientiert? Und wann welcher Wert womöglich in einer Situation besser greift als der andere, welcher dann zu bevorzugen ist? Und einen Schritt weiter, wie lernt es der angehende Ingenieur? Böse Frage.
Sehr gute Frage, indem er den Kodex für ethische Ingenieursverantwortung anklickt auf den Homepage des VDIs, allerdings braucht er ungefähr eine halbe Stunde, bis er ihn gefunden hat. Der ist so ganz tief im System versteckt. Ja. Es gibt in der Tat einen solchen Kodex, der übrigens auch von der Europäischen Ingenieursvereinigung übernommen worden ist. Und der sagt, dass man natürlich diese Wertekonflikte von Fall zu Fall entscheiden muss, aber es gibt natürlich so etwas wie ein übergeordnetes Prinzip. Das übergeordnete Prinzip wäre, zumindest nach Auffassung des VDIs, und dazu würde ich mich dann auch dazu bekennen, zum Beispiel, dass die universalmoralische Verantwortung vor der Rollenverantwortung geht. Das heißt, die universalmoralische Verantwortung, nach meinen eigenen ethischen Überzeugungen muss ich primär handeln, also je nachdem, ob ich das jetzt aus der Religion, aus dem staatspolitischen Verständnis ziehe oder aus interkulturellen Gesprächen oder wie auch immer. Das heißt, ich muss eher nach meinen Werten handeln, die mir mein Gewissen vorschreibt, als zu sagen, ja, aber als Ingenieur müsste ich doch. Ja. Das ist eine gewisse Priorisierungsregel, die kann aber nicht alle Konflikte ausräumen. Ja. Und leider ist es so, das gilt eben nicht nur im Ingenieur- und Technikbereich, sondern es gilt natürlich generell, moralische Dilemma kann man nicht alle grundsätzlich. Es gibt immer Situationen, in denen man, die man geraten kann, die man dann nicht mehr befriedigend auflösen kann. Whistleblower ist so ein Problem, nicht? Also verpfeife ich jetzt meine Firma, weil die da irgendwie Öl in den Rhein leitet, verliere aber meinen Job und ich habe Familie zu Hause und der weiter nicht. Also da, solche Konflikte gibt es ja auch nicht. Da gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Lösungen, nicht Lösungen, aber zwei Hilfen. Das eine wäre ein Ombudsman, was wir schon lange von dem VDI fordern, der aber sozusagen der Umstrukturierung zum Opfer gefallen ist. Das heißt also, dass man von einem solchen Verband in gewisser Weise institutionelle Hilfe und Beratung in einem solchen Konfliktfall bekommt. Die andere Möglichkeit ist natürlich die, dass man diese Abwägungsprozedur, dass man die auch bekannt macht und dass man die auch sozusagen diskutiert. Und wir haben diese Leitlinien für die ethische Ingenieursverantwortung auch entsprechend verteilt, aber die Gesellschaft für Informatik hat sowas, die Deutsch-Physikalische Gesellschaft hat sowas, und also jeder dieser Wissenschafts- und Berufsvereinigungen haben praktisch jetzt ihren eigenen ethischen Kodex. Wir haben mal gesammelt, es gibt 450 oder sowas deutschsprachige von der Sorte. Allein die Zahl lässt den Verdacht aufkommen, dass diese Textwerke vergleichsweise wirkungslos sind. Man kann sich aber im Konfliktfall darauf beruhen, das ist berufen, und sogar, das kann sogar gerichtsrelevant sein. Das ist also nicht ganz trivial. Aber letzten Endes müssen Sie solche Konflikte mit sich selber ausmachen. Da hilft Ihnen.
Das war der erste Teil. Der zweite fehlt mir. Welche? Was machen die jungen Leute?
Die zweite Lösung.
Die jungen Leute, also wie kriege ich das? Ja. Das eine ist, dass ich jetzt auf die Texte zugreifen kann und so weiter. Aber jetzt sehr böse, wenn ich darin nicht trainiert bin, solche Texte zu lesen und ihren Subtext sozusagen zu deuten, nicht weiß, ja, dann bin ich womöglich auch schon mit dem Text allein gelassen. Wie kriege ich es denn hin, den zu verstehen? Wie kriege ich es denn hin, dazu Handlungsanleitungen und Orientierung
herauszuziehen? Schöne goldene Brücke. Das muss natürlich in die Ausbildung rein.
Ah. Ach ja.
Das hat er doch hören wollen. Doch
ja, klar. Ja. Jetzt Butter bei die Fische. Wie? Ich würde gerne ein bisschen was hören. Wie geht das denn? Was sollten wir da tun allesamt?
Also eine Ethikvorlesung kann nie schaden, weil damit da lernt man nämlich auch solche Texte ein bisschen zu interpretieren, zu verstehen und sie nicht so fürchterlich langweilig zu finden. Weil wenn man sie dann zum Beispiel im Gespräch da mal auflädt mit konkreten Konflikten, dann sieht man, dass da schon Musik drin ist und dass da wirklich auch versucht worden ist, nachzudenken. Ich denke, es gibt eine Möglichkeit in diesen, also man kann natürlich Ethikunterricht machen im Ingenieurstudium, zum Beispiel im fachübergreifenden Studium. Das kann man natürlich auch verlangen, zum Beispiel in der Wirtschaftsethik. Umgekehrt würde ich aber auch verlangen, dass in der Schule mehr über Technik geredet wird, dass man das auch versteht, in welche dilemmatischen Situationen man unter Umständen eben über unsere Technik kommen kann. Denken Sie nur an die Hinterlassenschaften, die wir so hinterlassen durch unsere Technik, nicht? Also Chemie, Kernphysik und so weiter und so fort, müssen wir ja nicht alles ausdiskutieren. Und ich denke, da ist es auch hilfreich, dass man da der Diskussion genügend Platz lässt. So, jetzt kommt natürlich die übliche Wolte. Die BL-Studiengänge lassen solche Diskussionen fast nicht mehr zu, weil sie entsprechend vollgestopft sind. Wir haben damals in Cottbus, das ging aber auch nur, weil das eine Neuwiedergründung einer Universität war, das fachübergreifende Studium durchgesetzt mit 12 Semesterwochenstunden verpflichtend für jeden Studiengang. Also Ingenieur oder Physiker oder Mathematiker, wie auch immer, für jeden Architekten und für jeden Studiengang. Und in diesem Bereich haben wir auch immer regelmäßig Ethik angeboten, unter besonderer Berücksichtigung zum Beispiel von Wirtschaftsethik oder von so Bindestrich-Ethiken, halt Technikethik oder eben Ethik im technischen Bereich. Nicht? Und es ist, glaube ich, nicht so wichtig zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt eine neue Ethik entwickeln, weil da neue Herausforderungen kommen, sondern wir müssen zunächst mal verstehen, was Ethik ist, wie man aus Ethik eine Moral ableiten kann und was das für das konkrete Handeln bedeutet, dann in ganz bestimmten konkreten Situationen. Das muss man dann auch durchspielen. Allerdings hat sich eines herausgestellt, gerade wenn man findet, dass sich Dilemma oder das Dilemma eben dadurch gekennzeichnet sind, dass man nicht mehr befriedigend ethisch handeln kann oder egal was man tut, man findet selber moralisch für verwerflich, dann ist eigentlich das Kind schon im Brunnen gefallen. Das heißt, man müsste einen Schritt weiter vorgehen und müsste sagen, ja, wir müssten zu einer ethischen Maxime kommen, die schon verhindert, dass man überhaupt in die Dilemma reinkommt. Und das haben wir das Prinzip der Bedingungserhaltung genannt, statt dem kategorischen Imperativ, dass man sagt, handle immer so, dass der andere auch immer noch verantwortlich handeln kann. Also eine Alternative hat. Ich kann auch sagen, das ist sowas wie ein Optionserhalt. Handle immer so, dass der andere immer noch eine Alternative hat. Eine Spezialform dafür wäre, fahren Konflikte nie so, dass der andere das Gesicht verliert. Das ist noch für sich verantwortlich handeln kann. Und das könnte man sich beim Konstruieren natürlich auch überlegen und sagen, was wird der Nutzer vielleicht mit dem Gerät machen? Kann er mit dem noch verantwortlich handeln? Nicht? Wenn Sie eine Atombombe unterm Arm haben, ich weiß nicht, ob man mit der verantwortlich noch handeln kann. Nicht? Da wird es schwierig. Nicht? Und dann wäre eine Frage, darf man überhaupt so etwas herstellen, wo sich die Möglichkeit ergibt, dass jemand dann sozusagen alle Optionen verliert und gar nicht mehr anders kann. Nicht? Also denken Sie an damals diese Abrüstungssysteme, nicht so die zwei Skorpione in einer Flasche, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter, nicht diese völlig bizarre Logik. Nicht? Durfte man das überhaupt tun? Nicht? Wenn Sie das Prinzip ernst nehmen, handle immer so, dass der andere auch noch verantwortlich handeln kann. Die beiden Großmächte haben sich gegenseitig nicht mehr verantwortlich handeln lassen können, nicht? Weil sie in dieser Zwickmühle waren. Nicht? Das ist ja Gott sei Dank gut gegangen, nicht? Aber
Herr Buch. Ja. Jetzt kurz zusammenfassend, Ihre These ist Konsens in den grundsätzlichen menschlichen Werten, all überall. Kann man schon in Frage stellen, aber nehmen wir es mal an, es sei so. Sie sagen, wo man den Konsens nicht mehr hinbekommt, sei im Detail, zum Beispiel bei den Funktionalitäten, die man halt in ein Gerät packt oder auch nicht. Da gibt es ganz unterschiedliche Interessen der Nutzer. Ja? Ich wiederhole es einfach, damit es alle hören können. Die Nutzerzahl ist zu groß, um da irgendeinen Konsens herzustellen. Komisch, universell geht's, da ist die Nutzerzahl noch größer. Aber
also Konsens, ich denke, da wird natürlich auch abgestimmt zum Teil mit dem Kaufverhalten. Nur dieses Kaufverhalten ist nicht unbedingt ein Abbild der Akzeptabilität. Weil es ja zum Teil die Sachen gar nicht gibt, die Nutzer viel lieber hätten. Ja? Und wenn Sie, es gibt ja durchaus Marketinguntersuchungen, es gibt ja viel Marktforschung, nicht? Was wollen die Leute haben? Und da gibt es schon ziemliche Vorstellungen, was man sich so als ein ideales Endgerät vorstellen würde. Ja? Das wird aber nicht hergestellt, was für die Hersteller nicht interessant ist. Sondern sie müssen halt das nehmen, was die Funktion hat, die sie unbedingt brauchen, und die anderen müssen sie dazu zahlen. Das ist wie mit früher mit dem Kino, nicht? Man musste halt vorher noch so einen komischen Kulturfilm angucken, bevor man James Bond angucken durfte, nicht? Das müssen Sie sozusagen mitkaufen. Nicht? Und so wird es da auch gemacht. Das sind die Markt- und das sind die Geschäftsmodelle. Und ich denke, dass, also ich würde jetzt so eine Handyführung, die würde ich jetzt nicht moralisieren wollen. Ja? Das ist eher dann so auf der Ebene, das ist jetzt nicht unbedingt unmoralisch, so ein Riesenmenü zu schreiben. Es ist eine Frechheit.
Ja. Früher hat man übrigens bei einem Studium, ob man es wollte oder nicht, wie im Kino den Kulturfilm vorab ein Philosophikum abgelegt. Wäre auch mal eine Idee, die Leuphana, die Universität Lüneburg, macht es mittlerweile wieder. Zwei Semester lang studieren alle Studenten erstmal im Studium Generale, bevor sie dann anfangen, in ihre Fächer zu gehen. Sie gehen jetzt sicher vielleicht ein Trinken oder nach Hause oder wie auch immer. Wir werden das womöglich tun. Ich danke recht herzlich. Ja, schönen Abend. Ja.
Und dem wünschen wir auch einen schönen Abend hier, ne?